Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30 Uhr. Da kommt Ihr Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz. Heute Abend mit diesen Themen. Streit ums Wasser vom Sihlsee. Der Bund schickt die Wünsche von den Kantonen Schweiz, Zug und Zürichbach ab. Problem mit dem ersten Schnee. Auf dem Oberalppass hat eine Lawine einen Zug aus dem Gleis gehoben. Folgen vom Minarettverbot. Die staatliche Anerkennung von der islamischen Gemeinde Luzern könnte es noch schwerer haben. Und ein Sauerseher im Konfliktgebiet. Der Fernseh-Nahost-Korrespondent André Marti wird ausgezeichnet. Das Wetter, bis morgen Mittag schneit es weiter, dann wird es wieder trocken. Am Mikrofon der Beat Vogt. Wem gehört das Wasser? In dieser Frage entscheidet der Bund gegen die Kantone Schweiz, Zug und Zürich. Das Departement vom Bundesrat Moritz Leuenberger hat heute bekannt gegeben, dass das Bahnstromkraftwerk am Sihlsee auch künftig der SBB soll gehören und nicht wie von den Kantonen gewünscht an Schweiz, Zug und Zürich zurückgeht. Die Kantone gründen dagegen schon Widerstand an. Andrea Keller.
Seit über 70 Jahren brauchen die SBB das Wasser vom Sihlsee für ihre Stromproduktion im Etzelwerk zu Altendorf. Die Konzession für die Nutzung von dem Wasser läuft im 2017 aus, und zwar endgültig, wenn es nach den Kantonen Schweiz, Zug und Zürich gehte. Sie wollen das Sihlseewasser ab dann für sich und ihren Strom selber brauchen. Der Bund hat diesen Plan jetzt aber eine Absage erteilt. Ein Entscheid, wo die Kantone nicht einverstanden sind damit, wie der Lorenz Bösch, der Schweizer Baudirektor, sagt.
Wir haben heute Morgen den Entscheid zur Kenntnis genommen. In einer ersten oberflächlichen Analyse kommen wir zum Schluss, dass nach unserer Auffassung das UVEC nicht alle Aspekte fair gewichtet hat und die Kantone Zürich, Zug und Schweiz sowie die beiden Schweizer Bezirke Einsiedeln und Höf werden den Weiterzug als Bundesverwaltungsgericht jetzt prüfen.
Es gehe um einen Grundsatzentscheid zwischen der SBB und den Kantonen. Schweiz, Zug und Zürich sind der Meinung, dass sie selber dürfen über ihr Wasser entscheiden, dann, wenn die jetzige Konzession ausläuft. Dabei geht es um viel Geld. Wasser dürfte in Zukunft noch Wert gewinnen, weil es knapper wird und eine Stromlücke droht. Für Lorenz Bösch ist klar, dass das Wasser den Kantonen gehört.
Das war bisher so gewesen und daran halten wir fest. Und das gilt jetzt in dem Fall, in dem spezifischen Fall, auch rechtlich im Grundsatz sehr seriös und vermutlich höchstrichterlich zu prüfen.
Die Kantone können zuerst beim Bundesverwaltungsgericht und dann beim Bundesgericht Beschwerden einlegen.
Der Luzerner Kantonsrat lehnt die SB-Initiative für faire Prämienverbilligungen ab. Der Vorschlag, dass der Kanton mehr Leute an die Krankenkassenprämie daher zahlen, hat heute Nachmittag keine Chance gehabt. Durchgekommen ist der Gegenvorschlag von der Regierung, der die Beiträge wenigstens der Teuerung anpassen will. Aus dem Luzerner Kantonsrat, der Peter Portmann.
Die Initiative verlangt, dass man Anrecht auf Prämienverbilligung hat, wenn die Krankenkassenprämien höher als 10% vom anrechenbaren Einkommen sind. Das heisst, dass im Kanton Luzern 54% der Bevölkerung Prämienverbilligung bekommen und der Kanton müsste 107 Millionen Franken mehr zahlen als jetzt. Das ist entschieden mehr als das letzte Jahr, dann haben 37% der Bevölkerung Prämienverbilligungen bekommen. Der Vorschlag der SP geht natürlich in den Bürgerlichen viel zu weit und sie lehnen die Initiativen ab. In der Linken geht es darum, dass die Familien entlastet werden. Dass die Entlastung nötig sei, haben die SP und die Grünen unter anderem damit begründet, dass für immer mehr Haushalte Krankenkassenprämien höher sind als die Steuern. Und das Ziel der Linken wäre, dass bei der Prämienverbilligung die finanzielle Belastung von denen, die die Prämien zahlen müssen, im Zentrum ist und nicht die finanzielle Situation des Kantons. Sie haben aber keine Chance mit ihrem Vorschlag. Der Rat lehnt die Initiativen ab. Er unterstützt aber den Gegenvorschlag der Regierung. Der will die Prämienverbilligungsbeiträge alle Jahr mindestens in der Teuerung anpassen. Der Gesundheitsdirektor Markus Dürr, der zu diesem Thema heute das letzte Mal geredet hat im Kantonsrat, weil er Ende Jahr aufhört, hat für den Gegenvorschlag geworben. Er hat aber betont, dass nach seiner Meinung das System geändert werden müsse, weil die Prämienverbilligung sowieso eine Feuerwehrübung sei.
Nachrichten. Der starke Schneefall sorgt an verschiedenen Orten für Schwierigkeiten. Heute Nachmittag um 2 Uhr ist ein Regionalzug von der Matterhorn-Gotthardbahn von einer Lawine erfasst worden. Der Zug hat es aus der Schiene gehoben und ist einige Meter die Böschung durchabgerutscht. 2 von 9 Fahrgästen sind leicht verletzt worden. Die Bahnstrecke zwischen Andermatt und Sedrun ist mindestens bis morgen Morgen gesperrt. Das Gleiche gilt für die Oberalp-Passstrasse. Auch beim Gotthard-Strassentunnel ist zurzeit eine Kästür gekommen. Die Autos werden Samstag rausgenommen. Wie lange noch, sei noch nicht klar, sagt der Chef der Urner Verkehrspolizei, der Damian Meyer.
Wir hoffen, dass wir nachher mit der Schneeräumungsequipe zügig können, die Fahrbahn vom Schnee befreien, sodass wir hoffentlich in ein paar Stunden die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigeben können. So wie es im Moment schneit, sieht es eigentlich sehr schlecht aus.
Noch schwieriger ist die Situation für die Lastwagen. Die können frühestens morgen Morgen wieder durch den Gotthard. Die Vereinigung Pro Sembachersee kämpft weiter gegen das sogenannte Sempi-Schiff. Das Projekt von der Schifffahrt Sembachersee sieht 6 Anlagestellen vor. Das Gesuch liegt zurzeit beim Bund auf. Laut einer Mitteilung macht Pro Sembachersee gegen das Projekt Einsprache. Die Vereinigung kritisiert, die Anlagestellen seien zum Teil in Schutzzonen geplant und sie tägen auch das Baden im See zu fest einschränken. Außerdem sei der grosse Dieseltank vom Schiff eine Gefahr für den See. Die Erdgas Zentralschweiz AG bekommt 7 Millionen Franken Entschädigung vom Bund. Es geht um 2 Propangas-Kugeldruckbehälter in Litau. Der Bund hat der Erdgas Zentralschweiz AG im Jahr 2002 die Konzession entzogen, weil die Gemeinde zu nahe an diese Behälter hergewachsen ist und die Gefahr bei einem Störfall zu gross gewesen wäre. Das Bundesgericht hat in der Folge verfügt, dass die Erdgas Zentralschweiz Anspruch auf Entschädigung hat. Jetzt hat man sich außergerichtlich auf 7 Millionen Franken geeinigt. Das Verbot von Minarett dürfte Folgen haben. Die islamische Gemeinde vom Kanton Luzern wird staatlich anerkannt werden, so wie die Landeskirche. Diese Möglichkeit ist in der neuen Verfassung vom Kanton Luzern so vorgesehen. Der Prozess und die Auseinandersetzung rund um diese Anerkennung können jetzt schwieriger werden. Trat Karl Haubacher.
Auf den Strassen von Luzern gehen die Meinungen auseinander, wenn man Passanten fragt, wie sie die staatliche Anerkennung von der islamischen Gemeinschaft anschauen. Der Mann ist skeptisch, das breche Problem.
Weil, wenn jetzt irgendeine Religionsgemeinschaft einen rechtlichen Status bekommt, wie die katholische oder reformierte Kirche, wieso können wir die Freikirchen keinen rechtlichen Status über oder andere Kirchen? Das zieht es ja damit sich, oder? Dann kommen die anderen auch und irgendwann ist es nicht mehr verwaltbar. Es ist einfach so, dass so nach dem System, wenn ich den kleinen Finger gebe, muss ich nachher die ganze Hand geben. Wir sind hier in einem christlichen Umfeld in Europa und in der Schweiz sowieso.
Die Kriterien, wie die Anerkennung von anderen Religionen könnte aussehen im Kanton Luzern, die stehen noch in den Sternen und müssen zuerst definiert werden. Für die Frau ist genau das der Knackpunkt.
Ich denke, wenn es nicht so extrem ausgelegt wird, hat das eine Chance. Und da wäre ich nicht einmal dagegen, dass man das würde anerkennen. Aber es müssen einfach gewisse Leitplanken gesetzt werden. Ja, ich glaube, es ist ein gewisser Teil Gleichberechtigung schon. Und wenn sie sich wirklich als Schweizer assimilieren und in der Schweiz leben, wie wir einigermaßen auch leben, dann habe ich nichts dagegen, wenn sie ihren Glauben einmal auf ihre Art ein bisschen leben, aber nicht zu extrem.
Ob sich für die islamische Gemeinschaft im Kanton Luzern nach dem gestrigen Minarettverbot in der Frage von ihrer öffentlich-rechtlichen Anerkennung etwas ändert, ihr Vertreter hat heute auf Anfrage nichts dazu sagen. Kontakt mit Vertretern der islamischen Vereine heute gehabt, hat hingegen von der Uni Luzern der Islamwissenschaftler Andreas Tunger.
Ich habe mich punktuell jetzt umgelost und habe den Eindruck, dass da eine gewisse Verunsicherung gekommen ist.
Eine Verunsicherung nach dem gestrigen Volksentscheid, wo heute in den islamischen Vereinen das erste Mal in Sprachlosigkeit mündet.
Ich merke aus dem Kontakt, den wir haben, dass die Vereine, die islamischen speziell, jetzt erstmal sich müssen wiederfinden und die neue Situation analysieren. Sie wissen natürlich eigentlich, wie die Schweiz tickt und sie müssen sich gleich jetzt klar werden, wie verhalten wir uns in dieser neuen politischen Situation, was wollen wir sagen, was wollen wir nicht sagen, welche Projekte wollen wir verfolgen, welche erstmal auf Eis legen. Das sind solche Fragen, die jetzt da besprochen werden.
Aber gerade die islamischen Vereine müssen nach dem gestrigen Volksentscheid von sich aus aktiv werden, so laut die Forderung vom Luzerner Regierungsrat Anton Schwingruber.
Die müssen eigentlich aktiv werden und müssen aufzeigen, dass sie nicht mit den Fundamentalisten verwechselt werden oder nichts mit denen am Hut haben, weil das ist die grosse Angst. Und alle die Leute, die ich jetzt getroffen habe, hier bei unserer Umgebung, die finde ich als völlig normale Bürger mit einem anderen Glauben allerdings, aber die wirklich nichts mit dem Fundamentalismus am Hut haben. Und das müssen die selber kommunizieren, das kann ich nicht mehr machen.
Die muslimischen Vereine dürfen sich sicher überlegen, wie sie noch aktiver die Öffentlichkeit erreichen können, ist Andreas Dunger, Islamwissenschaftler an der Uni Luzern, überzeugt. Aber
man muss allerdings sagen, dass sie bisher schon viel gemacht haben. Es hat immer wieder Tage vor der offenen Tür in der Moschee gegeben. Sie haben sich oft beteiligt an Sachen in der Gemeinde, haben gemeinsame Veranstaltungen mit Kirchgemeinden gemacht. Der Besuch und das Echo auf solche Veranstaltungen von Seite der Mehrheitsgesellschaft ist einfach auch nicht immer sehr gross gewesen. Es ist also eine Sache von beiden Seiten, die Brücken und die Verbindungen und das gegenseitige Kennenlernen, wo nötig ist, zu vertiefen.
Bis das Gesetz ausformuliert ist, das dauert noch 2 bis 3 Jahre und kommt sicher erst in der nächsten Legislatur zur Sprache. Dass es so lange dauert, sei gar nicht schlecht, findet der junge Mann auf der Strasse Luzern.
Also jetzt gerade im Moment sind wahrscheinlich die Emotionen hochgekocht. Also ich denke, das hat sicher seine Chance. Aber man muss jetzt zuerst mal die Gemüter wieder runterkommen und dann den Dialog fortsetzen. Aber es ist sicher der richtige Weg, aber es braucht sicher seine Zeit.
Das war der Bericht von der Radka Laubacher. Nach der Musik wechseln wir in Nahe Osten zum Fernsehkorrespondent André Marti, der heute zu Luzern einen Preis bekommen hat. Es ist 17:45 im Regionaljournal Zentralschweiz. Seit 5 Jahren ist der Sauerseher André Marti Nahost-Korrespondent fürs Schweizer Fernsehen. Heute hat er in der Hofkirche zu Luzern den katholischen Medienpreis bekommen. Mit dem ist er ausgezeichnet worden für seine mutige und unparteiische Berichterstattung. Der André Marti ist nach der Preisverleihung hier bei mir im Studio gewesen und ich habe ihn als erstes gefragt, ob es überhaupt möglich sei, aus dem Konfliktgebiet Nahen Osten unparteiisch zu berichten.
Wenn es nach den Parteienvertretern im Konflikt geht, dann ist eigentlich immer alles parteiisch. Und das ist ja in der Tat eigentlich gerade genau nicht unser Auftrag als Vertreter von der SRG, jetzt in meinem Fall vom Schweizer Fernsehen. Also die, wenn man so will, sagen, die Kunst ist es in der Tat, halt unabhängig zu bleiben. Und das passiert, und zwar immer häufiger, auch ab und zu mal zu sagen, ich weiss es nicht. Ich habe die und die Angaben bekommen, ich habe die und die Hinweise, aber ich kann nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass es so oder nicht anders ist. Weil heissen, es gibt nicht nur schwarz oder weiss.
Sie arbeiten zwischen 2 Polen, zwischen der israelischen und der palästinensischen Seite, wo es sicher viel Versuch gibt, sie einzunehmen, sie als Medienschaffende zu instrumentalisieren. Wie gehen Sie vor, um Tatsachen aus Propaganda herauszufiltern?
Tatsächlich hat Propaganda in diesem Konflikt bisher unbekannte Masse angenommen, und zwar einerseits von der Masse und andererseits auch von der Art und Weise, von der sogenannten Professionalität, von der Propagandabeeinflussung. Also man kann selbstverständlich versuchen, sich dem ein bisschen weit zu entziehen, das klingt aber nüchtern betrachtet nicht immer, also ist es, denke ich, für uns Journalistinnen und Journalisten enorm wichtig zu deklarieren, wer hat was gesagt. Und den Ball auch ein bisschen weit an unseren Zuhörerinnen, Zuhörer oder Zuschauer jetzt in meinem Fall zuzuspielen. Man muss nicht immer alles glauben, was einem die Journalisten positionieren und präsentieren.
Jetzt besteht Ihr Leben in Israel nicht nur daraus, Bericht zu erstatten. Ihren Alltag, wie muss man sich den vorstellen?
Der sieht wahrscheinlich so aus wie Ihren Alltag auch. Wir sind eine Familie, wir leben seit 5,5 Jahren in Tel Aviv, ein sogenannt völlig normales Leben. Also ich muss Sie enttäuschen, wenn Sie davon ausgehen, dass wir ständig Angst haben und zur Nacht in Bunker robben und zum Posten kugelsichere Westen anlegen. Das ist Gugus. Und an dem Gugus, wenn Sie so wollen, sind wir Medienleute leider zu einem gehörigen Teil selber verantwortlich. Also es gelingt uns immer weniger, Hintergrund und Einordnung zu präsentieren. Wir konzentrieren uns für meinen Geschmack stark auf das Vermitteln von einem Krisen- und Kriegsbild von dieser Region, was zwar ein Teil von der Realität ist, aber eben natürlich nicht die ganze Realität abbildet.
Also es ist quasi auch ein verzerrtes Bild, was die Medien eigentlich aus dem Nahen Osten uns in die Stube bringen.
Es ist ein eingeschränktes Bild, denke ich. Wie gesagt, der Fokus auf Krisen- und Kriegsberichterstattung wird tatsächlich der Realität nicht gerecht. Das hat aber auch ein bisschen mit unseren Medienkonsumentinnen und Konsumenten zu tun. Es reicht eben nicht, einfach um 7:30 wegzuzappen, wenn die Nachrichten aus dem Nahen Osten kommen.
Ihre Arbeit konkret im Konfliktgebiet, da kommen Sie ja doch auch in Gegenden, wo etwas passiert. Sind Sie schon in brenzligen Situationen gewesen, wo Sie haben müssen um Ihr Leben fürchten?
Ich denke, Angst wäre ein schlechter Ratgeber. Ich denke, ein emotionales Reagieren wäre tatsächlich gefährlich. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo wir zwei zusammen zu Luzern oder zu Zug rumlaufen und ich sehr nervös werde, weil ich die Situation nicht verstehe, nicht kann lesen. Wie wird jetzt der reagieren? Und wenn wir zwei zusammen zu Gaza rumlaufen oder zu Beirut, dann könnte es vielleicht passieren, dass sie ein bisschen nervöser als ich sind, aus dem genau gleichen Grund. Das heisst also, Betreuung ist etwas sehr, sehr Subjektives und sie lernen ja logischerweise mit den Jahren mit sogenannten Betreuungen umgehen. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendein Held wäre, der daran Interesse hat, möglichst schnell zu sterben, sondern es geht ja darum, das Restrisiko auf ein absolut vertretbares Minimum zu reduzieren.
Und trotzdem machen Sie etwas, wo andere vielleicht zu viel Angst hätten, wo Sie es nicht würden machen. Ist auch ein gewisser Reiz von der Gefahr dabei, dass Sie es machen?
Nein, der Tod zu sehen und über den Tod zu berichten, ist überhaupt nicht reizvoll. Im Gegenteil, es ist etwas, wo mich verändert hat, wo mich weiterhin wird beschäftigen. Und ich denke aber, es ist das Recht von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in meinem Fall oder von Zuhörerinnen und Zuhörern zu erfahren, was passiert. Und ich denke, wir können nicht genug hinschauen, weil unsere westliche Strategie vom Wegschauen, vom Verdrängen von so vielen Konflikten auf Erden, wahrlich nicht nur im Nahen Osten, unser Wegschauen wird mittelfristig oder langfristig nicht funktionieren.
Ist es denn so, dass der Konflikt im Nahen Osten eine überdurchschnittliche Präsenz hat? Das wird etwa mal gesagt, dass man sagt, also andere Konflikte auf dieser Welt, wo es noch viel schlimmer zu und her geht, über die berichtet man nicht und über den Nahen Osten schon.
Das dürfte Krisen- und Kriegssituationen tatsächlich zutreffen, dann haben wir eine enorm hohe Medienpräsenz, aber die Präsenz verschwindet sofort nach Konflikt. Seit dem letzten israelischen Gazakrieg vom Dezember 08, Januar 09 ist die Berichterstattung aus dem Nahen Osten, aus Israel, aus dem palästinensischen Gebiet massiv zurückgegangen. Das heisst, ich behaupte einmal, kaum jemand in Europa weiss, dass im Gazastreifen seit dem Krieg keinerlei Wiederaufbau stattfindet. Also, wir haben uns da so ein bisschen verabschiedet von der Kontinuität und wir versuchen immer stärker zu fokussieren auf die eigentlichen Breaking News, auf die Kriegs- und Krisenberichterstattung. Und ich denke, das wird längst nicht nur im Nahen Ostkonflikt nicht gerecht.
Hat das auch etwas zu tun mit einer gewissen Ideologisierung von dem ganzen Konflikt? Spüren Sie das, wenn Sie zum Beispiel in der Schweiz mit Leuten reden, dass die Leute ganz klar auf entweder der einen oder der anderen Seite stehen? Und wie gehen Sie mit dem um?
Vermutlich ist das einer der Konflikte, wo enorm viele Emotionen mitspielen. Das heisst, jeder meint in irgendeiner Form direkt oder zumindest über irgendwelche Beziehungen mit dem Konflikt verbunden zu sein. Und das führt dann eben primär einmal zu Bauchargumenten und relativ wenig zu Kopfargumenten. Und das macht auch das Diskutieren enorm schwierig. Und das ist so, ja. Also wir versuchen, die Welt einzuteilen und das funktioniert nicht. Also es gibt nicht die Guten und die Bösen im Nahostkonflikt, wie wahrscheinlich in keinem Konflikt, wie wahrscheinlich auch in der regionalen Politik, gibt es nicht den Guten und den Schlechten, sondern es gibt einen Haufen Argumente pro, contra und die gilt es nachher dann gegeneinander abzuwägen.
Sagt André Marti, Nahostkorrespondent vom Schweizer Fernsehen. Er hat heute Luzern den Medienpreis von der katholischen Kirche bekommen und ist jetzt schon wieder auf dem Weg zurück nach Israel. Wir kommen zum Regitipp. Heute ist es einer der Marlies Zinder.
Mit der Sprache ist es manchmal ein bisschen wie mit der Mode. Es wechselt immer wieder. Was gestern in war, ist heute mega und morgen vielleicht voll krass. Modewörter kommen und gehen und alte Ausdrücke haben häufig einen schweren Stand. Die Sprache verändert sich, Eigenheiten der Dialekte gehen vergessen. Der Kanton Schweiz bringt seine verschiedenen Dialekte jetzt wieder zum Tönen. Mundarten vom Muttital über Einsiedeln bis auf Freienbach gibt es auf einer Doppel-CD. 30 ältere und junge Einheimische sind drauf zu hören, mit Sagen und Erzählungen aus den verschiedenen Orten. Die Republik Gersau zum Beispiel kommt zu Wort oder der Freienbächler Geschäftsführer. Es gibt Anekdoten aus dem Alt-Innertal, ebenso wie ein Ofentourli-Rezept von Einsiedeln. Ort, ihre Eigenheiten und ihre besondere Sprache dokumentiert auf 150 Minuten Tonträger.
Mundarten im Kanton Schweiz. Doppel-CD gibt es bei Schweiz Kultur Plus. Es ist 3 vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Hier noch einmal die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Zusammenfassung von der Radka Laubacher.
Wem das Wasser gehört, in dieser Frage entscheidet der Bund gegen die Kantone Schweiz, Zug und Zürich. Das Bahnstromkraftwerk am Sihlsee soll auch in Zukunft der SBB gehören. Die 3 Kantone wollen das Wasser nach Ablauf der Konzession selber nutzen und haben heute entschieden, dass sie diesen Entscheid sehr wahrscheinlich gerichtlich anfechten wollen. Ein Regionalzug von der Matterhorn-Gotthard-Bahn ist heute Nachmittag von einer Lawine erfasst worden und ein Böschung abgerutscht. 2 Fahrgäste sind leicht verletzt worden. Auch auf der Gotthard-Autobahn werden wegen vielen Schnee die Autos zurzeit in Amsteg rausgenommen. Noch offen ist wie lang. Die Lastwagen können erst morgen den Gotthard passieren. Der Kanton Luzern soll seine Beiträge zur Prämienverbilligung jährlich mindestens der Teuerung anpassen. Dem Vorschlag hat heute der Kantonsrat zugestimmt. Die Volksinitiative für faire Prämienverbilligung verlangt, dass jedes Recht auf eine Verbilligung hat, wenn die Prämie 10% vom Einkommen übersteigen. Beide Vorlagen kommen vors Volk. Die islamische Gemeinschaft vom Kanton Luzern wird staatlich anerkannt werden, so wie die Landeskirchen. Der Prozess werde nach dem Verbot von Minaretten sicher länger dauern und schwieriger werden, so der zuständige Luzerner Regierungsrat Anton Schwingruber.
Und wie das Wetter in der Zentralschweiz morgen aussieht, das sagt Ihnen jetzt Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend und durch die Nacht schneit es noch weiter. Morgen liegt er auch im Flachland zwischen 5 und 15 cm Schnee. In den Bergen kommen noch 30 bis 60 cm dazu. Am meisten gibt es noch im Gotthardgebiet. Morgen hört es zuerst im Mittelland aufschneien. Im Laufe des Nachmittags wird es dann auch in den Bergen trocken. Die Temperaturen steigen zu Luzern und Zug auf 3 Grad. Zu Engelberg ist es 0 Grad. Am Mittwoch wird es trocken und zeitweise sonnig. Im Mittelland hat es zum Teil Nebel. Es ist kühl bei maximal 3 Grad.
Soweit die Aktualitäten vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die Sendungen von heute, Andrea Keller, im Studio der Beat Vogt. Das nächste Mal hören Sie uns morgen um 6:30 und immer gibt es unsere Sendungen im Internet unter regionaljournal.ch. Dort kann man die Abendsendung auch als Podcast abladen. Und hier auf der RS1 geht es jetzt weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.